Wir schlagen heute Morgen wieder den Römerbrief auf. Wir sind gekommen bis Römer Kapitel 6. Paulus bespricht im Römerbrief das große Heil Gottes, das er uns in Christus Jesus zur Verfügung gestellt hat. Das ist das große Thema auch der Heiligen Schrift. Die Bibel ist ein Heilsbuch. Die Bibel schneidet verschiedene Themen an, die man im Leben besprechen könnte. Sie spricht von Geschichte, von Geographie, von Naturwissenschaft, Kultur und vielem anderen. Aber in der Hauptsache ist die Heilige Schrift, das Wort Gottes, ein Heilsbuch. Die Bibel erzählt, wie der Mensch ins Dasein kam, wie er von Gott abfiel, und schon mit dem dritten Kapitel, sofort nach diesem Abfall von Gott, kommt die Andeutung von einem Heil. Und der Rest der Heiligen Schrift ist darum bemüht, um aufzuzeigen, wie diese große Rettung aussieht, die Gott geplant hat, bereits von Ewigkeit. Paulus widmet sich diesem Thema im Römerbrief und sagt, das sei auch seine Botschaft. Er will den römischen Christen mitteilen, was er verkündet, damit sie Vertrauen zu ihm bekommen und dann zusammen mit ihm in der großen Weltmetropole zusammen mit ihm evangelisieren, ja, ihn auch weiter begleiten mit ihren Gebeten, wenn er weiterzieht, was er vorhat. Es ist offenbar nicht so gekommen, aber wir sind dankbar, dass er den Christen in Rom diesen Brief geschickt hat, sodass wir in unserer eigenen Hand eine Zusammenfassung haben von diesem großen Thema. Nach einleitenden Worten haben wir den ersten Hauptteil, in dem Paulus das Unheil im Leben des Ungerechtfertigten bespricht. Ab Kapitel 1, Vers 18 geht es um das Unheil des Menschen. Bevor von Heil gesprochen werden kann, sagt sich Paulus, muss ich von Unheil sprechen. Oder man könnte sagen, in den Kapiteln 1 und 2 bis Kapitel 3 hinein geht es darum, wie man ungerecht ist. Und dann in Kapitel 3 kommt das zweite Thema, das Heil als solches, wie sieht es aus? Das Heil, das Gott dem Menschen bringt. Oder wie man gerecht wird. Und dann in den Kapiteln, das ist Kapitel 3 bis 5, wir kamen mit diesem Teil des Römerbriefes gestern Abend zu Ende und heute Morgen beginnen wir Kapitel 6. In den Kapiteln 6 bis 8 bespricht Paulus das Thema das Heil im Leben des Gerechtfertigten. Im Leben dessen, der mit Gott schon in Ordnung ist. Denn Heil ist etwas, das uns in drei Zeitformen angeht. Ich kann heute sagen, ich bin gerettet worden. Ich kann aber auch sagen, ich werde gerettet. Und ich darf sagen, ich werde gerettet werden. Dreimal werde ich gerettet. In der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft. Paulus hat die Rettung in der Vergangenheit besprochen. Jetzt will er das Heil in der Gegenwart besprechen. Denn der Christ lebt aus diesem Heil, aus diesem Evangelium. Es gibt kein anderes Wort Gottes. Dasselbe Wort, durch das ich mit Gott in Gnaden gekommen bin, ist das Wort, aus dem ich in der Gnade bleibe. Und das ist das Wort, das mich ans Ziel bringen wird. Also in den Kapiteln 6, das Heil im Leben des Gerechtfertigten oder wie man als Gerechtfertigter lebt. Wie man als Gerechter in dieser Welt lebt. Bevor wir Kapitel 6 beginnen zu besprechen, will ich noch einmal das Ende von Kapitel 5 lesen, denn Paulus greift diese Gedanken auf, um das weitere Thema zu besprechen. Da heißt es, Wo die Sünde zunahm, da wurde die Gnade überreich, damit gerade so wie die Sünde im Tode herrschte als König, so auch die Gnade herrsche als König, durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben. Hier merken wir schon, dass ein weiterer Zug dieses Themas anklingt. Es geht nicht nur um das, was wir erlebt haben, sondern das, was wir erleben, um zu ewigem Leben zu gelangen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, so wie die Sünde im Tode als König herrschte, so soll auch die Gnade als König herrschen, sagt Paulus. Und da hört er schon, was jemand einwenden könnte. Aber einen kurzen Überblick über die Kapitel 6 bis 8, denn diese sind jetzt der dritte Hauptteil des Römerbriefes. Wie gesagt, wir hörten vom Unheil des Menschen, von dem Heil, das Jesus Christus bringt, und jetzt geht es um das Heil, in dem der Gerechte, der Christ steht. Das Heil im Leben des Gerechtfertigten. Kapitel 6 bespricht die Frage, darf der Gerechtfertigte noch in der Sünde leben? Kapitel 7 geht es um Heil und Gesetz oder der Gerechtfertigte, das Gesetz und die Sünde. Dieser Fragenkomplex wird dort besprochen. Und in Kapitel 8, wie das Heil sich im Leben des Gerechtfertigten auswirkt. Es sind drei Themen zu diesem großen Fragenkomplex, das Heil im Leben des Gerechtfertigten. Also Kapitel 6, darf der Gerechtfertigte noch in der Sünde leben? Kapitel 6 darf so aufgegliedert werden. Es ist sehr einfach. Nach einigen einleitenden Fragen, mit denen er sich befasst, kann das Kapitel in zwei Teile aufgegliedert werden. Verse 2 bis 10 sind grundlegend, Verse 11 bis 23 wegweisend. Also die einleitenden Fragen. Zwei Fragen und eine kurze Antwort. Vers 1, die erste Frage. Was werden wir also sagen? Dieses ist nicht eine Frage nach unserer Pflicht. Es heißt nämlich nicht, was sollen wir sagen, wie vielleicht auch übersetzt wird, sondern es steht hier, was werden wir also sagen? Es ist nämlich eine Frage nach unserer Reaktion. Was werden wir tun? Nicht, was sollen wir tun, sondern was werden wir spontan tun? Da wird der eine anders reagieren als der andere. Wenn wir fragen, was sollen wir tun, dann ist es die gleiche Antwort. Aber wenn wir fragen, was werden wir tun, dann muss jeder die Frage für sich beantworten. Es ist eine Frage nach unserer Reaktion auf das Evangelium von Gnade und Rechtfertigung. Wie werden wir jetzt denken? Nach dem, was Paulus geschrieben hat in den Kapiteln 3 bis 5. Was werden wir nun nach diesen Kapiteln und seinen Ausführungen sagen? Die zweite Frage bringt Paulus, mit der zweiten Frage bringt Paulus eine von ihm erwartete Reaktion zum Ausdruck. Er kann nicht alle Reaktionen besprechen, aber er ahnt schon die Hauptreaktionen. Werden wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Er hört schon. Nach seinen letzten Worten in Kapitel 5, wo die Sünde zunahm, da wurde die Gnade umso reicher. Nun, wenn das dein Evangelium ist, Paulus, dann ziehe ich den Schluss, du willst sagen, je mehr man sündigt, je reicher wird die Gnade. So fragt Paulus, ist das wirklich, was ich sagen wollte? Werden wir in der Tat in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Paulus antwortet sehr kurz, umso entschiedener aber. Das sei fern, oder das kommt nicht in Frage. Oder noch deutlicher, nie und nimmer. Alle Illusionen werden von vornherein weggefegt. Nein, das wäre das größte Missverständnis, wenn man mich so auffassen wollte. Die Tatsache bleibt, wo die Sünde mächtig wurde, eigentlich nicht mächtig, sondern reich wurde, da ist die Gnade umso reicher geworden. Die Tatsache bleibt. Aber warum ist das so und wie ist es so? Auf keinen Fall bedeutet es, dass ich dann, um Gottes Gnade größer zu machen, einfach darauf los sündigen darf. Darf der Gerechtfertigte in Sünde verharren, weiterleben? Die Antwort kommt schon ganz klar, nein. Der Rest des Kapitels befasst sich mit dieser Antwort auf die gestellte Frage. Die Verse 2 bis 10 sagen, warum der Gerechtfertigte nicht mehr in der Sünde leben darf. Und der zweite Teil des Kapitels, 11 bis 23, wie er es nicht mehr tun muss. Paulus sagt nicht nur, du darfst nicht, sondern er hilft uns auch und zeigt uns, warum oder wie wir nicht in der Sünde leben müssen. Ein sehr praktisches Kapitel. Die Verse 2 bis 10 sind also grundlegend. Entschuldigen Sie, ich kann die Uhr vor Reflexion nicht sehen. Ich darf kontrollieren. Bis wann geht es? Wie? 11 Uhr. Dankeschön. Die Verse 2 bis 10 also sind grundlegend und besprechen die Frage, warum der Gerechtfertigte nicht mehr in der Sünde leben darf. Der Grund, warum er nicht in der Sünde leben darf, wird in Vers 2 genannt. Wir lesen Vers 2. Wie werden wir, die wir der Sünde starben, noch in ihr leben? Wie werden wir, die wir der Sünde starben, noch in ihr leben? Das scheint eine Frage zu sein, ist aber eine selbstverständliche Aussage. Eigentlich sollte man sie mit einem Ausrufezeichen versehen. Wie werden wir, wie ist das möglich, wenn wir der Sünde starben, dass wir noch in ihr leben würden? Das ist ein Widerspruch, sagt sich Paulus. Um das Weitere jetzt zu verstehen, denn Paulus will ein Argument anführen, um dem Leser zu zeigen, warum das so ist, wenn man der Sünde gestorben ist, dass man in ihr nicht weiter leben darf. Um dieses Argument in den Versen 3 und 4 zu verstehen, ist es vielleicht gut, dass wir diese Verse 3 bis 5 überspringen und zunächst uns einmal die Verse 6 bis 10 vor Augen führen und dann kommen wir wieder zurück. Also wir lesen die Verse 6 bis 10. Von diesem Kenntnis nehmend, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde, das ist also Tatsache. Paulus sagt hier, dass unser alter Mensch bereits gestorben ist und er sagt auch, wie er starb. Er starb an einem Kreuz. Und für uns gibt es nur ein Kreuz in diesem Sinne. Das Kreuz von Jesus Christus. Paulus hört nicht auf zu sagen, wir sind mit Christus gestorben. Immer wieder, auch Petrus sagt das. Aber das war ein Kreuzigungstod und deshalb, um zu zeigen, dass es auf Golgatha stattfand, sagt Paulus, dass als wir starben, es eine Kreuzigung war, damit klar wird, dass es dort bei der Kreuzigung Christi geschah. Unser alter Mensch wurde auf Golgatha mitgekreuzigt. Warum? Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt werde. Aufhöre, aber nicht aufhöre zu existieren, sondern kraftlos gemacht wird, wie eine Lokomotive, die aufs Nebengleis gestellt wird und wartet dort einfach, vielleicht bis sie verrostet oder verschrottet wird, wird nicht mehr gebraucht, aufs Nebengleis gestellt, außer Wirksamkeit, aus dem Betrieb herausgenommen. Unser Leib der Sünde, das heißt, unser Leib ist in den Dienst der Sünde genommen worden seit Adam und Eva. Aber dieser Dienst der Sünde soll einmal aufhören. Dieser Betrieb, diese Wirksamkeit, diese Tätigkeit soll irgendwo einmal aufhören. Und damit das aufhört, ist Christus gestorben und hat uns mit in seinen Tod, als er gekreuzigt wurde, mit in seinen Tod genommen, damit der Leib der Sünde außer Betrieb gesetzt werde. Damit, dieses wiederum, damit wir der Sünde nicht länger Sklavendienst zu leisten hätten. Es gibt verschiedene Wörter für Dienst im Grundtext in der Heiligen Schrift. Das Wort, das wir hier haben, bedeutet Sklavendienst. Wir sind der Sünde nicht mehr verpflichtet. Dasselbe wird er in Kapitel 8, Vers 12 sagen. Wir sind nicht mehr Schuldner. Deshalb starben wir mit Christus auf Golgatha, damit wir der Sünde nichts mehr schulden, keinen Dienst als Sklaven mehr zu leisten hätten. Denn, wiederum Begründung, Paulus ist bemüht, Beweise anzuführen, damit man überzeugt wird. Denn wer starb, ist gerechtfertigt worden von der Sünde. Ein Toter hat dem Gesetz Genüge getan. Im alten Schottland, wenn jemand hingerichtet werden musste, weil er einen Mord begangen hatte, dann wurde das frühmorgens gemacht, vor oder mit Sonnenaufgang. Das war die Sitte. Dann konnte man in der Tageszeitung später lesen, so und so, vielleicht wurde der Name genannt, wurde heute Morgen gerechtfertigt. Das war die Sprache. Vor Sonnenaufgang gerechtfertigt. Was heißt das? Dem Gesetz geschah Gerechtigkeit. Das hilft dem Mann nichts, aber es hilft dem Gesetz. Und es hilft den Lebenden. Das Gesetz muss erfüllt werden. Das Gesetz, wenn es den Tod fordert, muss Gerechtigkeit geschehen lassen. Das ist die Forderung des Gesetzes. Deshalb hat man Gesetze, damit sie vollzogen werden. Rechtfertigung heißt, dass dem Gesetz entsprochen wird. Und wenn wir gestorben sind, dann ist dem Gesetz Mose Gerechtigkeit geschehen, dann ist es in Erfüllung gegangen. Und wenn wir mit Christus gestorben sind, wenn Christus für uns gestorben sind, dann sind wir mit ihm gestorben und dann sind wir gerechtfertigt von der Sünde. Und das heißt von der Schuld dem Gesetz gegenüber. Wir haben diese Schuld jetzt nicht mehr, wir sind gestorben. Es gibt ein sehr interessantes Beispiel aus dem Bürgerkrieg der Vereinigten Staaten vor über 100 Jahren. Da soll ein Mann namens Wyatt einmal aufgerufen worden sein, ins Militär sich zu begeben, um für diesen Teil, wohl den Norden des Landes, denn der Norden zog in den Krieg gegen den Süden, ein Bürgerkrieg, Amerikaner gegen Amerikaner. Und Wyatt wurde aufgerufen, als Soldat zu gehen. Wyatt hatte eine Familie und er ging ungern. Aber es war ein anderer junger Mann, der war ledig. Und er war bereit, an seine Stelle zu gehen. Damals war das möglich. Aber dazu musste er den Namen von Wyatt annehmen. Das hat er auch getan. Das war alles offenbar legal. Er hat dann den Namen von diesem ersten Wyatt übernommen, ist als Soldat gegangen und ist gefallen. Darauf kam irgendjemand auf den Gedanken, den ersten Wyatt noch einmal aufzurufen. Er war ja noch immer im Damenraum. Und er antwortete, Moment einmal, ich bin gestorben. Wieso sind Sie gestorben? Schauen Sie nach in Ihren Papieren. George Wyatt ist gestorben, ist gefallen. Tatsächlich. Er war frei. Jemand anders war an seiner Stelle gestorben. Man konnte ihn nicht mehr nehmen. Man konnte seiner nicht mehr habhaft werden. So ist es, wenn Christus für uns stirbt. Man darf uns nicht mehr packen. Man darf uns nicht mehr belangen für die Schuld vor dem Gesetz Gottes. Und Gott wird es sicherlich auch nicht tun, denn er selbst hat jemanden in den Riss treten lassen, für mich. Seinem Gesetz ist Genüge getan worden. Denn wer starb, ist gerechtfertigt worden von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus starben, am Kreuz, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, in dem Wissen, dass Christus, von den Toten geweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn und somit auch nicht über mich, weil ich ja mit ihm starb. Denn als er starb, starb er der Sünde, ein für allemal. Aber sein Leben lebt er für Gott. Und jetzt muss ich auch an seiner Stelle mit ihm für Gott leben. Das ist die Argumentation. Also aus diesen Versen wird klar, dass unser Sterben ein Sterben auf Golgatha war, in Gottes Augen, juristisch, gesetzlich. Aber Gott nimmt sein Gesetz ernst. Stellvertretung geschah am Kreuz. Christus starb für mich, ich starb also mit ihm. Jetzt können wir wieder zurückgehen. Nein, noch einen Vers. Aus Galater 5 lese ich eine Stelle. Die, die Christus angehören, die sein Eigentum geworden sind, kreuzigten das Fleisch mit den Leidenschaften und Begierden. Diese Stelle ist wichtig in Verbindung mit Römer 6. Die, die Christus angehören, die in die Nachfolge von Jesus getreten sind, die kreuzigten ihr Fleisch mit den Leidenschaften und Begierden. Was heißt das? Nun, ganz sicherlich haben wir uns selbst nicht gekreuzigt. Ich nehme an, dass niemand von uns sich selbst an ein Kreuz geschlagen hat. Es muss also im übertragenen Sinne aufzufassen sein. Wenn hier von Kreuzigung die Rede ist, dann ist von dem Kreuz Jesu zu reden, die Rede. Aber das geschah ja, bevor wir Christi Eigentum wurden. Was will Paulus hier sagen? Er will ganz offensichtlich sagen, übrigens, wer eine alte Luther-Übersetzung hat, der hat die verkehrte Zeitform, die Kreuzigen, das ist falsch, Vergangenheitsform, die Kreuzigten, ihr Fleisch oder das Fleisch und mit den Leidenschaften. Wenn von einem Kreuz die Rede ist, dann ist vom Kreuz Jesu Christi die Rede. Aber wenn davon die Rede ist, dass wir sein Eigentum geworden ist, dann ist von unserer Bekehrung und Wiedergeburt die Rede. Das heißt, als wir zu Jesus kamen, in Buße und Glauben, nahmen wir für uns in Anspruch, was er für uns getan hatte. Dadurch wurden wir sein Eigentum, dass wir das für uns in Anspruch nahmen. Wir glaubten, dass er für uns gestorben war. Und in dem Moment wird uns das gut geschrieben, sodass gleichsam zum Zeitpunkt unserer Bekehrung die Kreuzigung Jesu für uns stattfindet. Für uns geschieht jetzt gleichsam das, was dort am Kreuz geschah. Das wird für uns jetzt aktuell. Geschichtlich, eigentlich geschah es vor fast 2000 Jahren. Aber mir wird das jetzt ein Wert, es wird mir gut geschrieben, wenn ich zu Jesus im Glauben komme. Dann gilt das für mich, dass ich mit Christus gestorben bin. Vor dem leugnete ich es. Vor dem floh ich vom Kreuz. Aber ich komme zu diesem Kreuz gleichsam im Geiste und nehme das für mich in Anspruch. Also die Bekehrung, in der Bekehrung wird das zu meinem Wert, was auf Golgatha geschehen ist. Diese Tatsache, dass wir also mit Christus gestorben sind, als er starb, und dass das für uns ein Wert geworden ist, seitdem wir Christen wurden, in unserer Bekehrung. Diese zwei Tatsachen, die Kreuzigung Jesu vor fast 2000 Jahren und unser Aneignen dieser Kreuzigung in unserer Bekehrung, wenn wir Jesu Eigentum werden, Diese zwei Tatsachen sind von großer Bedeutung für die Übersetzung von Römer 6, 3 und 4. Und wir gehen jetzt zurück zu Römer 6 und lesen Verse 3 und 4. Und jetzt kommt das Problem. Wie sollen wir übersetzen? Wir brauchen hier ein Vorwort oder, wie man heute auf der Schule sagt, eine Präposition. Wir haben in der Sprache Sätze und in diesen Sätzen haben wir Teile. Ein Satz wird aufgegliedert in verschiedene Satzeinheiten. Und ein Gefüge eines Satzes ist ein präpositionales Gefüge. Entschuldigen Sie, dass ich jetzt ein wenig Grammatik hineinbringe. Aber das ist ganz am Platz, denn sonst werden wir Gottes Wort nicht richtig verstehen. Das brauchen wir. Deutsch muss man schon verstehen, wenn man das Wort Gottes verstehen will, in deutscher Sprache. Also, wir brauchen hier ein Wort. Ein Wort, das ein griechisches Wort übersetzt, denn das Wort Gottes haben wir, das Wort Gottes Neuen Testamentes haben wir ja in griechischer Form. Und von dort wird es dann in alle verschiedenen Sprachen übersetzt. Jetzt, wie übersetzen wir das ins Deutsche? Diese Präposition im Griechischen kann verschieden übersetzt werden, je nachdem es ja gerade gebraucht wird. Wenn Paulus von Troas aus nach Philippi reist, dann geht es erst in die zur Hafenstadt vor Philippi. Und dort steht gerade dieses Wörtchen. Es heißt es im Griechischen. Wir reisten nach Samothrazien, glaube ich, dürfte es sein. Also zur Hafenstadt. Dorthin, nach. Man kann auch zu übersetzen. Oder für. Manchmal auch in, hinein, in. Je nachdem. Aber es kann auch rückblickend gebraucht werden. Es gibt eine Richtung an. Die Richtung kann nach oben gehen, die Richtung kann nach vorn gehen, die Richtung kann nach hinten gehen. Je nachdem, was jetzt das Thema ist. Und jetzt ist die Frage, was ist das Thema? Vers 2. Wie werden wir, die wir der Sünde starben, noch in ihr leben? Paulus sagt, wir starben. Und wir haben jetzt bereits erfahren, wann wir starben, nicht wahr? Wir starben, als Christus für uns starb. Das wurde in unserer Bekehrung zum Ausdruck gebracht. Wenn das also Geschichte ist, dass wir mit Christus gestorben sind, wir starben mit Christus, dann werden wir hier entsprechend zu übersetzen haben. Nämlich, oder seid ihr in Unkenntnis dessen, dass so viele von uns, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft wurden. Wir wurden also mit begraben, mit ihm durch die Taufe auf den Tod. Denn der Tod ist ja schon geschehen. Er fand nicht statt, als wir getauft wurden. Denn Taufe ist nicht ein Sterben, sagt Paulus, sondern ein Begräbnis. Wir wurden mit begraben. Und Begräbnis setzt ja Sterben voraus. Wer getauft wird, stirbt nicht. Er ist gestorben. Gestorben worden, wie man so schön im Deutschen sagt. Gekreuzigt worden. Nur ein Gestorbener darf getauft werden. Nur jemand, der Christus angehört. Nur jemand, der das für sich bekennt, dass er mit Christus gestorben ist, weil er anerkennt, dass Christus für ihn starb. Also, er ist auf diesen Tod, der für ihn geschah, auf ihn hin, im Blick auf ihn getauft. Taufe ist also rückblickend auf einen Tod. Bestatten wir eine Leiche, dann weil irgendwo, vor einigen Tagen, diese Person gestorben war. Im Blick auf einen Tod wird sie jetzt bestattet. Also die Taufe geschieht auf einen Tod hin. Wir wurden also mitbegraben mit ihm durch die Taufe auf den Tod, damit gleich wie Christus von den Toten geweckt wurde, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen des Lebens wandelten. der Grund, nämlich, dass wir gestorben sind. Dass wir gestorben sind, ist der Grund, dass wir nicht in der Sünde leben sollen. Das ist geschehen. Wir sind gestorben. Wenn noch Zweifel daran sind, fragt sich Paulus oder stellt er den Römern die Frage, den römischen Christen, wenn ihr im Zweifel darüber seid, dass ihr gestorben seid mit Christus, wenn das nicht klar ist, dann stelle ich euch eine Frage. Wenn ihr Christen seid, seid ihr doch getauft worden, oder? Christen wurden getauft. Wenn jemand Christ wurde, wurde er gleich getauft. Man hat nicht lange zugeschaut. Getauft wurde man nach dem Zeugnis, das er mit dem Munde ablegte, nicht mit dem Leben. Das kam erst später. Deshalb sofortige Taufe. Das Mundzeugnis war der Anlass zur Taufe in der Heiligen Schrift. Und wenn dieses Bekenntnis zu Jesus Christus geschehen war, dann durfte man getauft werden, weil man zu verstehen gab, ich glaube, dass Christus für mich gestorben ist. Deshalb auch die Frage bei der Taufe. Noch einmal eine letzte Kontrolle. Glaubst du, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und für dich gestorben bist? Ist. So antworte. Ja, auf dieses dein Zeugnis hin taufe ich dich auf den Namen, nicht in den Namen, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auf diesen Namen hin, im Blick auf ihn. Man tauft nicht in den Tod. Man tauft in Wasser. Man tauft nicht in Christus hinein. Man tauft in das Wasser hinein. Man tauft nicht in die Gemeinde hinein. Man tauft in Wasser hinein. Man tauft nicht in den Tod, auch nicht in den Tod von Jesus Christus, nicht in den Tod dieses Täuflings, sondern man tauft auf einen Tod, der bereits geschehen ist, nicht auf einen, in einen hinein, der noch zu geschehen hat. Man begräbt nicht lebendig. Man begräbt einen Gestorbenen. Auf Jesus Christus hin. Und wenn jetzt Paulus dieses fragt, haben die römischen Christen, wenn sie dieses gelesen hören in der Gemeinde oder selbst lesen, sich zu fragen, bin ich Christ geworden, bin ich getauft worden, bin ich einer oder sind da einige, die doch nicht so weit waren? Jeder muss jetzt für sich antworten. Aber wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin Christ geworden, ich glaube, dass Jesus Christus für mich starb, dann sagt Paulus, dann bin ich mit Christus gestorben. Ich bin auch getauft worden. Paulus sagt mir, wenn ich auf Christus getauft worden bin, dann habe ich damit zum Zeugnis Ausdruck, habe ich zum Ausdruck gebracht, mittels dieses Zeugnisses, dass ich bereits mit Christus gestorben war. Und dies ist nun ein Zeichen der Beerdigung, der Bestattung. Im Zeichen werde ich nun zusammen mit Christus, weil ich zusammen mit ihm starb, begraben. Ich habe also mit der Taufe ein Zeugnis abgegeben. Die Taufe ist kein Heilsereignis. Das Heil ist schon geschehen. Wir sind schon gestorben mit Christus. Wir sind schon auferstanden mit Christus. Wir sind schon Kinder Gottes. Die Taufe ist das Zeugnis davon. Wenn dieses Zeugnis abgegeben wird, wenn jemand dieses Zeugnis abgegeben hat, dann muss vorausgesetzt werden, dass er ein Gestorbener ist, dass vorher er mit Christus gestorben war. Und wenn dem so ist, dann sagt Paulus, dann ist ja alles klar. Wenn du also öffentlich bezeugt hast, du bist mit Christus gestorben, dann hast du dich verpflichtet, als ein Gestorbener zu leben. Du darfst dann nicht mehr der Sünde leben. Sehen wir die Beweisführung? Deshalb wird erwartet, dass man nicht für die Sünde lebt, weil man selbst sich verpflichtet hat. Man hat selbst zum Ausdruck gebracht, ich bin ein Toter. Und wenn ich dann noch in der Sünde lebe, dann lebe ich im Widerspruch. Dann sage ich quasi, ich bin kein Christ. Wir hatten während einer gewissen Zeit lang einmal, meine Frau besonders, einen Briefwechsel mit jemandem, der in starke Versuchungen kam. Und sie wusste nicht, wie sie aus dieser Situation herauskommen sollte. Und meine Frau hat mich konsultiert und wir haben zusammen überlegt, wie kann man antworten auf diesen Brief. Und es kam ein Briefwechsel zu einem Briefwechsel hin und her, bis wir uns schließlich fragten, will diese Person wirklich davon frei werden? Will sie wirklich aus dieser Situation raus? Oder gefällt ihr dieses alles? Und dann schien es uns ratsam, ihr zu sagen, wenn du nicht willst, wenn du nicht Nein sagst zu dieser ganzen Angelegenheit, dann sage nicht, dass du Christin bist. Und dann teile das der Gemeinde mit, denn die wusste davon nicht. Dann teile der Gemeinde mit, du bist nicht ein Christin. Wenn du im Widerspruch leben willst, dann lebe konsequent. Du darfst nicht im Widerspruch leben. Entweder du bist Christin, aber dann lebst du nicht so. Oder du bist nicht Christin und dann lebe so, wie du willst. Aber nicht beides. Das schien sie zum Erwachen zu bringen. Und bald war es vorbei. Paulus fordert die Leute raus. Du hast dich öffentlich verpflichtet. Vor Menschen hast du bekundet, ich bin mit Christus gestorben. Wie willst du dann noch in der Sünde, für die Jesus Christus ja starb? Es war ja die Sünde, die ihn ans Kreuz brachte. Wie willst du dann in diesem Widerspruch leben? Wie werden wir, die wir der Sünde starben, noch in ihr leben? Dieses ist der Grund, weshalb wir nicht in der Sünde leben sollten. Bezeugt hat man das in der Taufe. Die Taufe heißt, dass man mit Christus starb, mit ihm begraben wurde, aber auch zu einem neuen Leben sich verpflichtet wurde. Vers 4, so auch wir in einem neuen Leben, in einem neuen des Lebens wandelten, gleich wie Christus von den Toten geweckt wurde, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen des Lebens wandelten. So wie wir bezeugen, wir sind mit Christus gestorben, so bezeugen wir auch, dass wir mit ihm auferstanden sind und wir haben uns verpflichtet, in einem neuen zu leben. Als wir uns bekehrten, konnte das persönlich irgendwo in der Stille geschehen sein. Aber da die Taufe vor anderen stattfindet, ist es eine Verpflichtung, ein Zeugnis vor anderen. Mit Vers 4 ist die Klammer zu Ende. Verse 3 und 4 sind gleichsam eine Klammer. Sie sprechen von dem Zeugnis für Vers 2. Vers 2 wird in der Taufe, von der in 3 und 4 gesprochen wird, Vers 2 wird dort bezeugt. Jetzt kommen wir wieder weiter in den Klartext oder in den Lehrtext. Machen wir weiter. Denn wenn wir Zusammengewachsene geworden sind, Zusammengewachsene, das Bild vom Weinstock und den Reben oder vom Ölbaum, wir sind hineingepfropft aus dem wilden Ölbaum in den richtigen Römer 11, wir sind zusammengeführt worden mit Christus und zusammen mit ihm verwachsen. Der Schwiegervater als Kind, als Junge, machte einen Fehlschlag mit dem Beil und schlug sich den Daumen ab. Nicht ganz, er hing noch so an der Haut. Da hielt er den Daumen noch so an die Hand und lief zur Mutter. Und die hat versucht, ihn so richtig zu verbinden, sodass er an richtiger Stelle da blieb, hat ihn verbunden und er ist tatsächlich durch die Gnade Gottes gut geheilt und konnte seinen Daumen wieder gebrauchen. Er verlor seinen Daumen, der war praktisch weg. Wir waren von Gott abgeschnitten durch die Sünde und durch die Heiligkeit Gottes infolgedessen. Aber durch die Gnade Gottes sind wir wieder zusammengewachsen. Wann? Wann kamen wir wieder in Verbindung mit Gott? Geben wir uns Rechenschaft darüber. Es ist höchst wichtig. Es ist höchst wichtig, dass wir darüber im Klaren sind, wie man Christ wird. Sonst verfallen wir einer Irrlehre. Sonst laufen wir Gefahr, dass wir nicht Christen geworden sind, wenn es nicht die wahre Lehre war. Christ wird man nur durch den Glauben, nicht durch eine Tat, weder durch meine Tat oder durch die Tat eines anderen, sprich Taufe. Christ wird man durch den Glauben an Jesus Christus. Man stirbt mit Christus und man wird lebendig mit Christus, in dem Augenblick des Glaubens. Und der Heilige Geist hält in dem Augenblick Einzug in mein Leben. Und ich werde zusammen mit Christus gebracht. Ich werde zu einem Zweig, zu einer Rebe am Weinstock im Moment meiner Wiedergeburt. Das ist Rettung, das ist Heil, dass ich mit Christus eins werde. Übrigens, das Einssein mit Christus, eine höchst wichtige Lehre, die in evangelikalen Kreisen sehr stark vernachlässigt worden ist. Überhaupt in allen christlichen Kreisen, aber eine grundlegend wichtige biblische Lehre ist, über die sollte man sich mehr Gedanken machen. Eins geworden im Geiste, wer Christus angehört, der ist ein Geist mit ihm geworden, 1. Korinther 6. Zusammen verwachsen, so wahr mein Finger ein Teil der Hand ist, so wahr bin ich jetzt hier ein Teil von Jesus Christus. Er das Haupt und ich ein Glied. Er ist nicht nur weit weg in einem Himmel. Er ist hier in diesem Hause und jeder von uns, der ein Kind Gottes ist, ist an einem Christus, der hier im Geiste ist, hier, jetzt. So real wie wir da sitzen, sind wir verwachsen mit ihm im Geiste. Als wir Christen wurden, geschah das, nicht als wir getauft wurden. Paulus kommt zurück zum Ereignis der Bekehrung, nicht zum Ereignis der Taufe, das ist jetzt Geschichte. 3 und 4 war die Rede von der Taufe. Und jetzt kommt er zurück zur Bekehrung, die der Taufe voranging. Denn wenn wir getauft wurden, haben wir bezeugt, dass wir Christus Christen wurden. Und wie wurden wir Christen? Wir wurden verwachsen mit ihm. Also, wenn wir zusammengewachsene geworden sind, als wir Kinder Gottes wurden, in der Ähnlichkeit seines Todes, wir wurden mit ihm gekreuzigt gleichsam, nicht in der Taufe, sondern als wir uns bekehrten. Das Zeugnis kam in der Taufe, aber das Eigentliche geschah in der Bekehrung, aufgrund des Todes Jesu Christi auf Golgatha. So werden wir, sie aber bestimmt auch sein in der seiner Auferstehung. Mit anderen Worten, bin ich mit Christus gestorben, dann nehme ich an im Glauben, dass ich ganz bestimmt auch mit ihm auferstanden bin. Und wenn ich auferstanden bin, sagt Paulus, dann lebe ich ein neues Leben. Dann gilt es, ein neues Leben zu leben. Von diesem Kenntnis nehmend, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde. Was ist denn der alte Mensch? Das habe ich einfach so vorhin überlesen. Aber jetzt müssen wir uns vielleicht noch kurz Rechenschaft geben darüber. Was ist dieser alte Mensch? Es gibt da verschiedene Auffassungen und reichlich Missverständnisse. Damit es deutlich wird, kurz, was ist denn ein neuer Mensch? Es gibt 4 neue Menschen, und das kann auch ein Kind sich merken. Es gibt 4 neue Menschen und es gibt 4 alte Menschen. Damit wir den alten Menschen verstehen, ist es gut, sich den neuen Menschen vorzuführen. Es gibt 4. In 1. Korinther 15 ist die Rede vom zweiten Menschen. Der ist Christus, sagt Paulus. Der neue, der zweite ist Christus. Das ist der erste neue Mensch. Der zweite neue Mensch den treffen wir in Epheser 2 an, wo Paulus sagt, dass Christus für uns starb, um einen neuen Menschen zu machen. Dort ist der neue Mensch die Gemeinde, die neue Menschheit. Die neue Menschheit ist die Gemeinde Jesu Christi, das neue Volk Gottes. Dann haben wir noch einen dritten neuen Menschen. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wenn Sie eine revidierte Luther-Übersetzung haben, 84, da steht wahrscheinlich das nicht so. Bleiben Sie bei der alten. Alles ist neu geworden, nicht nur die Hälfte. Grundsätzlich ist alles neu geworden. Golgatha hat aufgeräumt mit allem. Und in der Auferstehung ist alles neu geworden. Das hat dann seinen Einfluss. Aber das Heil ist nicht keine Halbheit. Ich glaube, die alte Version war immer noch die bessere. Aber genug. Sind wir in Christus, dann sind wir ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung. Also jeder Christ ist ein neuer Mensch. Das ist der dritte. Und jetzt der vierte, Kolosser Kapitel 2, Vers 10. Zieht den neuen Menschen an. Was ist das? Das ist die Lebensweise des ersten, des zweiten Menschen. Christus ist der zweite Mensch, der neue Mensch. Und seine Lebensweise soll zu unserer Lebensweise werden. Der neue Mensch ist die Lebensweise eines neuen Menschen. Und diese neue Lebensweise liegt fertig vor im Charakter unseres Herrn, in der Frucht des Geistes zum Ausdruck gebracht. Und diese Lebensweise gilt es anzuziehen, sich anzueignen. Der alte Mensch, vier alte Menschen. Der erste steht dem Neuen gegenüber. Christus der Zweite, 1. Korinther 15, Adam der Erste, der Alte. Der zweite alte Mensch, der zweite neue Mensch war die Gemeinde, die neue Menschheit, das neue Volk Gottes. Die alte Menschheit, die Unerlöste, ist die alte, der alte Mensch. Drittens, ein Christ ist ein neuer Mensch. Und an dieser Stelle der Alte, der ihm gegenübersteht? Das, was ich früher war, Römer 6. Mein alter Mensch, Herbert Janssen, 1922 bis 1935, jetzt wissen Sie, wann ich geboren wurde und wann ich bekehrt wurde. Dieser alte Mensch, Herbert Janssen, noch ein Junge, wurde aber, bevor er geboren wurde, mit Christus gekreuzigt. Ich, was ich war, bin nicht mehr. Bin gestorben. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Ich war der, ich bin der aber nicht mehr. Folglich soll meine Lebensweise auch nicht die sein. So wie es eine neue Lebensweise gibt als vierten neuen Menschen, so gibt es auch eine alte Lebensweise. Kolosser 3, Vers 9, Vers 10, der neue Mensch, Vers 3, Vers 9, der alte Mensch. Der soll abgelegt sein, dieses Mal die alte Lebensweise, die jeder, der noch zur alten Menschheit gehört, lebt. Er führt die alte Lebensweise und das ist ein alter Mensch gleichsam. Eine ungewöhnliche Formulierung für uns, aber etwas Schönes, wenn wir eine sehr weise Formulierung, wenn wir es einmal kapieren, mitkriegen. Also, von diesem Kenntnis nehmen, dass unser alter Mensch, das, was wir waren, mitgekreuzigt wurde, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt werde, das heißt, damit wir nicht die alte Lebensweise weiterführen sollten, nicht länger Sklavendienst der Sünde zu leisten hätten, denn wer starb, ist gerechtfertigt worden von der Sünde. Wenn wir aber der Sünde, wenn wir aber mit Christus starben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir glauben das. Warum? Weil Gott es gesagt hat. Nicht wir denken, wir hoffen. Wir glauben, wir wissen es. In dem Wissen, Vers 9, wir glauben, dass wir mit ihm leben werden, in dem Wissen, dass Christus von den Toten geweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn als er starb, starb er der Sünde ein für alle Mal und ich starb mit ihm. Ich starb also auch der Sünde. Aber sein Leben lebt er für Gott und mein Leben lebe ich mit ihm für Gott. Als Rebe am Weinstock, der er ist. Im zweiten Teil des Kapitels hilft er uns nun, indem er sagt, wie wir als Gerechtfertigte mit Christus Gestorbene nicht mehr der Sünde leben müssen. Wie tut er das? In einigen Schritten. Erstens Vers 11. Wer Sieg haben will über Sünde in der Versuchung, denn darum geht es. Die Sünde kommt auf uns zu in Form einer Einladung. Eine Versuchung ist eine Einladung, einen Wunsch, den ich bei mir habe, auf verkehrte Weise in Erfüllung zu bringen. Diese Wünsche melden sich. Die Versuchung spricht sie an, lädt ein und ich kann jetzt entscheiden, ob ich auf richtige Weise meine Wünsche erfüllen will oder auf verkehrte Weise. Jesus hat Hunger. Er kann auf richtige Weise reagieren, auf falsche Weise. Kommt Satan zu ihm, dann ist das natürlich nicht die richtige Weise. Wenn die Einladung von dort kommt, ist sie sowieso verkehrt. Dann sagt er nein. Aber wenn die Engel kommen mit himmlischem Brot, dann stillt er seinen Hunger. Er darf essen, aber auf dem Wege, auf dem Gott ihn führt, nicht auf verkehrtem Wege. Wir alle haben Triebe, drei Grundtriebe, und aus diesen kommen alle anderen. Und diese können missbraucht oder gebraucht werden. Versuchung ist eine Einladung, auf verkehrte Weise diese Wünsche zu erfüllen. Wie kann ich jetzt obsiegen? Erstens, der Rechtfertigte, Gerechtfertigte rechnet mit dem, das ist. Zuerst Wahrheit. Zuerst konkreten Betonboden. Zuerst Fundament, Geschichte. Es ist etwas geschehen und damit muss gerechnet werden. Wir glauben, wir wissen, auf diesem Fundament muss man stehen. Man sollte also etwas zur Kenntnis genommen haben. Hat ein junger Christ diese Informationen nicht bekommen, hat er nicht das Mittel, mit dem er Sieg haben kann. Er braucht also ein Fundament und das muss sofort ihm gegeben werden. Was ist dieses Fundament? So auch ihr. Seht euch selbst als solche an, die für die Sünde tot sind. Nicht sterben, nicht kreuzigen. Wir sind schon gekreuzigt. Wir sind schon gestorben. Wir töten nicht uns selbst. Wir sind schon gestorben. Geschichte. Andererseits als solche, die lebendig sind in Christus Jesus, unserem Herrn. Da liegt sehr viel drinnen. Verschaffen wir uns Klarheit darüber, ob Jesus unser Herr ist, ob wir in Verantwortung stehen. Darüber muss Klarheit bestehen und dann darüber, dass ich mit ihm gestorben bin und mit ihm lebendig geworden bin. Ich muss nicht sündigen, weil ich gestorben bin. Ich muss nicht sündigen, weil ich ein Lebendiger geworden bin. Es ist Kraft genug da, denn Gott selbst wohnt in mir und seine Kraft reicht immer aus. Gott muss nicht sündigen. Das ist Fundament. Rechnen wir damit. Die Kraft ist da, der Tod ist eingetreten und die neue Kraft ist da. Glauben wir das? Unser Herr ist nicht nur ein Gebieter, sondern ein Fürsorger. In Jesus Christus, unserem rettenden Herrn, er steht mir zur Verfügung und liefert sofort die Kraft, die ich brauche. Zweitens, 12 und 13 Anfang. Der Gerechtfertigte sagt Nein zur Herrschaft der Sünde. Es gibt eine sehr einfache Lösung für die Versuchung, wenn sie kommt. Man muss nur ein Wort sagen, nein. Aber das Wort sagt man immer wieder, nein, nein, nein. Und es bleibt dabei, nein, nein, nein. Das ist alles. Aber während sie Nein sagen, leiden sie. Weil die Versuchung einen Wunsch anspricht, der in ihnen ist, und es treibt sie. Und jetzt ist die Frage, werden sie bei Jesus bleiben oder nicht? Wollen sie jetzt ihren eigenen Weg gehen oder bei Jesus bleiben? Römer 5. Wir rühmen uns dessen, dass wir in der Gnade stehen und wir haben eine Hoffnung, auch in Bedrängnissen, auch wenn es schwierig wird, auch wenn die Prüfung kommt. Nein, 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 nein. Es ist ein leidendes Nein. Und wenn Sie nicht leiden wollen, werden Sie Jein sagen. In ihnen schwingt ein Ja mit und das Nein wird schwächer und schwächer und schwächer. Und sie fallen in die Versuchung. Nein, wissend, dass es Leiden mit sich bringt, ein Verzicht. Aber die Kraft ist da, genügend Kraft. Alle Kraft, die ich brauche. Es ist möglich, Nein zu sagen und dabei zu bleiben. Lasst also die Sünde nicht als König herrschen in eurem sterblichen Leibe, um ihr zu gehorchen in seinen Lüsten. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit. Waffen dürfte immer noch die bessere Übersetzung sein. Sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung. Da sind wir schon beim dritten. Nein zur Sünde, stellt euch nicht der Sünde zur Verfügung. Als Waffen. Es ist ein Kampf. Es geht um einen Kampf. Es will gekämpft werden, aber in der Kraft des Herrn. Als drittes, der dritte Schritt zum Sieg, ist etwas Positives. Nicht nur ein Nein zur Versuchung, zur Sünde, sondern ein Ja zum Herrn, denn er ruft zum Dienst auf. Viele Christen hätten viel weniger Schwierigkeiten mit ihren Versuchungen, wenn sie einmal für den Herrn tätig würden. Denn mit der Bekehrung sind wir sofort in den Dienst gerufen. Wir sollten lernen, sofort etwas zu tun für den Herrn. Und wenn ich nicht weiß, was, dann folgen wir dem Rat des Weisen im Alten Testament. Tu, was deine Hand zu tun findet, aber tu etwas. Tu etwas für den Herrn. Irgendetwas. Ja, ich weiß nicht, was meine Gnadengabe ist. Vergessen Sie von der Gnadengabe. Tun Sie etwas. Da werden Sie bald herausfinden, was Sie tun können. Wenn Sie es nicht herauskriegen, andere werden es bald sagen. Ich hoffe es. Die werden schon sehen, was man tun kann. In der Gemeinde dürfen wir einander helfen, den Weg zu finden. Aber oft ist es ein Versuch, ein Scheitern, aber dann finden wir unseren Weg. Aber tun wir etwas für den Herrn. Stellen wir uns selbst und dann unsere Glieder, aber zuerst uns selbst. Sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung. Hier bin ich, Herr. Ich will dir dienen. Zeige mir wo, wie. Als solche, die aus den Toten hervorgegangen sind, als solche, die aus den Toten hervorgegangen sind und leben, und stellt eure Glieder, den Kopf, die Augen, die Ohren, die Hände, zählen sie auf, schreiben sie es auf. Hier sind meine Hände, hier sind meine Finger, hier sind meine Augen, hier ist meine Geschlechtlichkeit, hier ist alles. Ich stelle es in deinen Dienst, du bist mein Herr. Das muss ganz bewusst getan werden. Glied um Glied. Die eigene Person in den Dienst des Herrn stellen. Herr, hier bin ich. Ich möchte gerne einmal Mitchristen fragen, denen ich begegne. Was ist dein Dienst für den Herrn? Viele Christen haben keinen Dienst. Die leben einfach so in den Tag hinein. Die denken, sie sind Christen geworden und jetzt ist es geschehen. Vielleicht schon. Geschehen. Vielleicht schon bald abgestorben. Im Dienst leben wir auf und lernen, Gnade um Gnade zu nehmen. Paulus fügt dann noch einige Erklärungen an, wie das aussehen kann. Aber dann kommt etwas Auffallendes in Vers 17 und 18. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, dass das vorbei ist. Gott soll gedankt werden für eine entscheidende Wendung. Hören wir nie auf, Gott für unsere Wende in unserem Leben zu danken. Paulus sagt, ich schaue nicht zurück, in dem Sinne, dass es ihn nicht mehr verlangt danach. Aber wir sollten zurückschauen und wir sollten dankbar sein, dass Gott uns einmal an irgendeinem Tag herausholte aus dem Leben der Sünde und uns auf einen Felsen stellte. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, dass es vorbei ist. Wenn wir das tun, dass wir immer wieder danken, dann wird es uns helfen, Nein zu sagen und dem Herrn zu dienen. Aber ihr gehorchtet, nicht habt gehorcht. Es ist hinter uns, Geschichte, fertig. Die Zeitform des Griechischen besagt das. Erledigt, aber ihr gehorchtet von Herzen dem Muster der Lehre, dem ihr übergeben wurdet. Das ist etwas, worüber ich heute Nachmittag noch etwas sagen möchte. Ich habe jetzt nicht die Zeit dazu. Eine der wichtigsten Stellen für einen jungen Christen, für alle Christen. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, nicht worden seid, nichts Gegenwart, wurdet, fertig, befreit, wurdet ihr der Gerechtigkeit als Sklaven dienstbar. Dafür sollten wir uns dankbar sein. Ich spreche auf menschliche Weise und dann ruft er wieder auf zur Hingabe von allem, um dem Herrn zu dienen. Und dann kommt der Schluss. Nun aber, da ihr von der Sünde befreit, aber Gottes Sklaven geworden seid, habt ihr eure Frucht zur Heiligung. Heiligung heißt nicht nur fromm zu leben. Heiligung heißt, dem Herrn ganz hingegeben sein. Der hohe Priester im Alten Testament trägt ein Schild an der Stirn. Heiligkeit dem Herrn. Sein ganzes Wesen ist Heiligkeit, das heißt dem Herrn gewidmet. Als Ende aber ewiges Leben ist die Bewährung zu Ende gekommen und wir sterben oder gehen mit der Entrückung mit, dann gehen wir ins ewige Leben ein. Denn der Lohn der Sünde ist Tod. Leben wir in der Sünde, dann müssen wir absterben, Römer 8. Aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Paulus schreibt an Timotheus, O Timotheus, ergreife das ewige Leben, halten wir fest am Herrn Jesus. Wie stark auch die Versuchung, wie schlimm auch die Prüfung, es wird sich gelohnt haben.